Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damals in Frankfurt, der Podcast. Heute zu Gast ist Matthias Thoma und wir sprechen heute über 100 Jahre Sportstätten im Frankfurter Stadtwald. Da blicken wir also auf das Stadionbad, auf die ehemalige Radrennbahn und natürlich auch auf das Waldstadion. Matthias, schön, dass du da bist.
Sehr schön, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Matze, bevor wir so reinstarten, du hast ja eine ganz wichtige Funktion hier. Du leitest seit vielen Jahren das Eintrachtmuseum. Wie kam es dazu und was muss man sich unter dem Eintrachtmuseum so alles vorstellen?
1925 zur Eröffnung des Stadions hat man ja schon gesagt, das Stadion soll ein Ort des Sports und der Kultur werden. Und wir erfüllen jetzt hier quasi die Kulturfunktion. Ende der 90er Jahre ging es los, dass Vereine in Deutschland sich ihrer Geschichte besonnen haben. Das hing viel damit zusammen mit dem Umgang Nationalsozialismus und es wurden Recherchen gestartet, es wurden Sachen gesammelt und in dieser Zeit kamen wir auf die Idee, wir wollen ein Museum machen im Stadion. Dann kam der Neubau von 2002 bis 2005. Wir haben tolle Exponate gehabt, haben das der Eintracht vorgeschlagen und irgendwann hat die Eintracht gesagt, okay, machen wir mit und seit 2007 gibt es jetzt das Museum hier in der Haupttribüne.
Und was ist da so alles drin?
Große Pokale. Also wir haben natürlich die großen Pokale der Vereinsgeschichte, aber ein Fußballmuseum in Deutschland ist nicht zu vergleichen mit einem Fußballmuseum beispielsweise in Spanien. In Spanien siehst du ganz viel Silber, da siehst du nur Trophäen und wir gehen hier schon quasi auch an die Sportgeschichte. Wir erklären, wie es zum Sport in Deutschland, in Frankfurt kam, wie die Vereine entstanden sind, wie sich das Vereinsleben entwickelt hat und deswegen findest du bei uns nicht nur Pokale, so viel hat die Eintracht ja auch nicht, sondern auch viel Vereinsgeschichte.
Da sind auch so Sachen mit dabei, wie unter anderem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Fußballschuh, kann das sein? Ist da auch einer?
Ja, natürlich. Fußballschuhe haben wir ohne Ende. Also wir stellen im Museum Fußballschuhe aus. Wir haben einen Schuh, mit dem Charlie Körbel 1975 den Pokal nach Frankfurt geholt hat. Wir haben den Schuh von Jan Age Fjordhoff, Übersteiger 1999. Wir haben Trikots, wir haben aber auch einfach Erinnerungsstücke. Als wir 1932 nicht deutscher Meister wurden, hat die Eintracht so eine riesen Weinflasche gekriegt, ungefähr 80 Zentimeter hoch, der tapferen Elf, die wurde dann aus Frust getrunken und diese leere Weinflasche haben wir und wir haben die Gründungsurkunde von 1899, als sich irgendwie 15 Leute zusammengesetzt haben, musst du auch mal hingehen,
ja.
Hohenzollernstraße 14, heute Düsseldorfer Straße 14 in der Kneipe Friedrichshof und gesagt haben, wir gründen einen Verein und das wurde dann die Eintracht. Hieß erstmal Victoria mit C geschrieben.
Und wie ist das jetzt, wenn ihr hier Spiele habt und die vielleicht auch gehen? Oder also wie kommt quasi sowas, zum Beispiel so ein getragenes Trikot oder so ein getragener Schuh dann zu euch? Sprecht ihr alle an oder ist das immer so auch ein bisschen Glück?
Das ist schwierig, weil die Spieler natürlich auch ihre eigenen Trikots sammeln, weil die Spieler ihre Trikots tauschen. Also wir haben einen Sammelauftrag als Museum jetzt nicht möglichst viel zu sammeln. Wir wollen immer aus jeder Saison ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot, ein Ersatztrikot. Wir wollen einen Fußballschuh, wir wollen einen Fanartikel. Wenn du jetzt schaust, im Fanshop gibt es wahrscheinlich diese Saison 600 neue Sachen. Da suchen wir uns ein oder zwei besondere Sachen raus, die wir sammeln. Wir haben mittlerweile fast 6000 Sachen in unserem Archiv verzeichnet und natürlich wollen wir besondere Sachen haben. Wir müssen aber auch immer denken, in 50 Jahren musst du die Geschichte der Eintracht belegen, was war da heute und dass es möglichst ausgewogen ist und besondere Sachen.
Wann kann ich das Eintracht-Museum besuchen?
Wir haben dienstags bis sonntags geöffnet, immer von 10 bis 18 Uhr. Wir machen viele Führungen, du kannst im Internet schauen und dann machen wir meistens so Museums- und Stadionführungen, läufst los, kriegst die Geschichte der Eintracht erzählt, danach geht es nochmal durchs Stadion. Wir machen auch Stadion-Geländerundgänge über das Gelände. Okay. Heute Mittag machen wir zum Beispiel einen Stadtrundgang auf Spuren der Eintracht. Es gibt Friedhofsrundgänge und das Neueste, was wir haben, sind VR-Brillentouren. Wir haben also so VR-Brillen und dann kannst du dich ins Stadion reinstellen und dann siehst du, wie die Bude 1925 aussah. Zum 100. Geburtstag siehst du, wie es 1925 aussah. Und am Spielfeldrand läuft dann auf einmal Kevin Trapp an dir vorbei, weil das Spiel losgeht und du siehst die Fans mit ihren Fahnen, VR-Tour.
Genau, also mehr dazu auf der Website von Eintracht Frankfurt, beziehungsweise man googelt einfach Eintracht Museum, dann landet man da.
Da findet man alles.
Ja. Dann, du hast eben schon gesagt, genau 100 Jahre Waldstadion, das ist das, mit dem wir uns auch heute beschäftigen, beziehungsweise wir blicken auch ein bisschen größer auf die Sportstätte hier im Allgemeinen. Warum ist gerade hier an dieser Stelle im Stadtwald dieser ganze Komplex entstanden, also aus Waldstadion, Stadionbad, Radrennbahn und auch dem ominösen Stadionhotel, was heute so ein kleiner Lost Place ist?
Der Erste Weltkrieg war ein Motor für den Sport. Man kann sich das kaum vorstellen, aber der Sport ging hier in Deutschland los in den 1890er Jahren. Es wurden Vereine gegründet, die Eintracht 1899. Es gab Endspiele um die deutsche Meisterschaft. Da waren mal 8.000 Leute, 10.000 Leute, 12.000 Leute. Im Ersten Weltkrieg mussten Millionen Männer an die Front und die haben ja nicht permanent gekämpft. Oftmals warst du monatelang weg von der Familie, von der Arbeitsstelle, von sozialen Kontakten. Du hast in irgendeinem Graben gelegen und gewartet, hattest Angst und da hat man angefangen, hinter der Front Fußball zu spielen. Also quasi so ein bisschen als Abwechslung und ein bisschen Zerstreuung von diesem tristen Alltag. Und wer das Glück hatte, aus dem Ersten Weltkrieg zurückzukommen, der hat oftmals gesagt, dieser Krieg war eine Katastrophe, aber das Fußballspielen hat Spaß gemacht. Ja. Du findest also, wenn du dir Statistiken anschaust, sowohl von Vereinsmitgliedszahlen als auch von Zuschauerzahlen bei Spielen, einen Riesenboom nach 1918. Die Leute kommen zurück, gehen zu den Vereinen, auf einmal ist beim Endspiel um die deutsche Meisterschaft sind 30.000 Leute. Es gibt Länderspiele, bei denen über 20.000 Leute kommen. Und die Vereine hatten ihre Anlagen. Die Eintracht hat ja 1920 den Riederwald eröffnet. Davor hatte man den Platz am Rossegger als Frankfurter Fußballverein. Der Riederwald wurde größer, da hast du über 30.000 Leute untergekriegt. Der FSV hatte auch eine Anlage. Und dann haben die Städte gesehen, sie brauchen jetzt auch Sportanlagen, weil das Interesse daran so groß war. Und so haben die Städte angefangen, Vereinsanlagen zu bauen. In Frankfurt hat man überlegt, nach dem Versailler Vertrag, man dürfte keine militärischen Anlagen mehr haben. Es gab ja diesen Flugplatz am Rebstock und es gab hier den Schießstand im Stadtwald. Und dann hat man sich dafür entschieden, das Stadion hier auf dem Gelände des ehemaligen Schießstands zu bauen, weil man dürfte die Anlagen nicht mehr haben wegen den Versailler Verträgen. Und so wurde die Anlage hier reingebaut. Und man hat damals sehr breit gedacht. Ich habe es vorhin gesagt, Kultur sollte hier Einzug halten. Aber es war halt eine Sportanlage. Es war ein richtiger Sportpark, in dem Fußball jetzt nicht das zentrale Thema war. Es war Sport das zentrale Thema. Es gab dieses Stadion mit einer Laufbahn, 500 Meter Laufbahn, Frankfurter Besonderheit. Es gab die Wintersporthalle, die ein bisschen später fertiggestellt wurde, in der man im Winter Sport treiben konnte. Es gab das Stadionbad, das war das erste Schwimmbad in Frankfurt ohne einen Fluss. Davor waren sie ja immer am Fluss, das war auf einmal eins, wo Wasser zugeführt wurde. Es gab die Radrennbahn für Bahnradrennen, was damals eine große Sache war. Es gab Turnplätze, es gab eine Aufmarschallee und es gab sogar ein Waldtheater. Also es war ein ganzer Sportkomplex und bundesweit kannst du das ein bisschen vergleichen mit Köln. Köln-Müngersdorfer Stadion, das ist ähnlich gebaut. Auch in den 20er Jahren auch ganz breit. Und in Köln hast du auch ein Stadion und hast eine Radrennbahn. Also die Städte haben versucht, den Sport zu bündeln auf einem Gelände. Und hier an diesem Eck, am Gleisdreieck zwischen Mörfelder Landstraße, war das dann gut möglich.
Also weil du eben auch gesagt hast, das Rebstockgelände mit dem alten Flughafen, also wäre es theoretisch auch denkbar gewesen, dass das dort hätte hinkommen können?
Die Ideen gab's, aber man hat sich dann hier für den Stadtwald entschieden.
Das heißt, das war hier eigentlich breit gefächert, das steht gar nicht, oder stand damals gar nicht unbedingt der Fußball so im Vordergrund?
Nein, es war eine Sportanlage. Also es war wirklich eine Sportanlage, in der alles gemacht wurde. Und wenn die Leute heute hier ins Fitnessstudio gehen, irgendwo in der Stadt, konntest du 1925 hier in die Haupttribüne gehen, da war Dr. Georg Brechenmacher und der hat quasi Gymnastik gemacht. Da hast du Eintritt gezahlt und dann konntest du mit dem Gymnastik machen, das war das Fitnessstudio. Ach, krass. Es gab sogar in der Haupttribüne diese Verbindung von Kultur, unser Museum, in der Haupttribüne gab es Künstlerateliers. Also die Städelschule hatte hier ein Künstleratelier, es gab Kunst am Bau und das war quasi so ein Erholungs-, ein Spiel- und Sportpark mit Kultur.
Jetzt wurde das Stadion am 21. Mai 1925 eröffnet. Wie muss man sich das vorstellen, diese Eröffnung? Gab es da eine große Feier? Was war so die erste Sportart?
Genau, es gab eine große Feier. Am 21. Mai gab, ich glaube, die Sportlerinnen und Sportler sind aus der Stadt hierher marschiert, sind dann im Stadion, haben sie Aufstellung genommen und dann wurde mit einem großen Hurra dieses Stadion eingeweiht. Es gab Wettkämpfe und am 24. Mai, also drei Tage später, gab es das erste Fußballspiel hier, auch im eingebetteten weitere Wettkämpfe und das Fußballspiel war eine Main-Auswahl. Das waren verschiedene Spieler aus verschiedenen Vereinen hier im Maingau. Die haben gespielt gegen Boca Juniors aus Argentinien, 2-0 verloren. Das war das erste große Spiel hier.
Warum gegen Argentinien ausgerechnet? Weißt du
das? Boca Juniors hat damals, das war eine Finanzierungsmöglichkeit für einen guten Fußballverein, eine Europareise zu machen. Die sind also hier rumgefahren, die haben dann auch zwei Tage später nochmal am Riederwald gegen die Eintracht gespielt und die sind quasi durch Europa gereist und haben damit Geld verdient.
Und welche Bedeutung hatte jetzt dann das ganze Ensemble hier in den 1920er Jahren? Weil du auch gemeint hast, es gab auch so Künstlerateliers, also gab es so irgendeinen Schwerpunkt, der sich so in der ersten Zeit ja rauskristallisiert hat?
Naja, die Stadt hat dann schon gesehen, dieses Stadion hier zu beleben und man hat auch schnell gemerkt, dass das schwierig ist. Aus Sicht der Eintracht, wir haben immer ein bisschen gejammert. Du musst dir vorstellen, die Eintracht hat eine Vereinsanlage am Riederwald, da haben fast 40.000 Leute reingepasst. Die Stadt hat Verträge gemacht mit den Vereinen, wenn wir jetzt um die deutsche Meisterschaft gespielt haben, Endrundenspiele, mussten wir die ab der Kapazität, also ab dem Moment, wo wir 12.000 Zuschauer erwarten, mussten wir hierher gehen. Ach, krass. Dann mussten wir hier Miete zahlen. Und die Eintracht hat damals schon gejammert, das ist ja ein Knebelvertrag, wir müssen ins Stadion wechseln, um da die müssen da dann Miete zahlen. Eigentlich hat sich die Eintracht am Riederwald wohlgefühlt. Ja. Hier war es viel moderner, aber es war halt auch teurer und für den Verein war das schwierig. Beim FSV war es ganz ähnlich. Man hat dieses Stadion belebt. Es gab Länderspiele hier. Das erste Länderspiel in Frankfurt war am Riederwald 1922, Deutschland gegen die Schweiz. Riederwald, es gab kein anderes.
2-2 ging das aus, richtig?
Sehr gut, 2-2 ging das aus, hervorragend, Fachmann. Und das wurde Länderspiel war dann natürlich hier im Stadion gegen Italien 1930. 1925 gleich ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Mit dieser Anlage konntest du dich natürlich für große Events bewerben. Und Endspiel 1925, ich bin jetzt ja von der Eintracht, aber zähneknirschend sage ich, es hat der FSV erreicht. Also spielt hier FSV gegen den Club, gegen den FC Nürnberg, ein Riesenspiel, wo alle drauf geschaut haben und dann ist es natürlich auch ein Prestigeobjekt, ja.
Vielleicht mal ganz kurz den Schlenker zum Riederwaldstadion, auch wenn das mit der Sportstätte, also dem 100-Jährigen hier nichts zu tun hat, aber ich finde das auch ganz spannend. Wenn du vom Riederwaldstadion vor dem Zweiten Weltkrieg sprichst du nicht von dem Riederwaldstadion, was heute existiert, ne?
Genau, das ist auch, und wir haben da schon versucht, Grabung zu machen, aber leider ist es nicht. Der Riederwald war am Ratsweg. Wenn man heute die A661 von Bad Homburg Richtung Offenbach fährt, soll man ja nicht, aber auf der linken Seite sieht man so alte Kiefern. Und diese alten Kiefern sieht man immer noch auf den Bildern vom Riederwald damals. Da war das Stadion der Eintracht, das war ursprünglich mal eine Radrennbahn. Die Eintracht hat das 1920 übernommen. Das war auch ein Grund für die Fusion mit der Turngemeinde. Also dieser Name Eintracht kam unmittelbar mit der Nutzung des Riederwalds zustande. Und da haben wir gespielt bis weit in den Zweiten Weltkrieg. Dann wurde er bombardiert und nach dem Krieg ist da die Trümmerverwertungsgesellschaft draufgekommen. Und nachdem die Trümmerverwertungsgesellschaft abgebaut wurde, ist jetzt ein Großmarkt da und genau. Ein Autohaus.
Das, was ganz spannend ist mit der Trümmerverwertungsgesellschaft, auf dem Festplatz am Ratsweg, wo die Dippemess stattfindet, dort gab es im Laufe dann der Zeit, also startend im Zweiten Weltkrieg und dann in den Jahren danach, da wurde der ganze Trümmerschutt aus der Stadt dorthin transportiert. Und da muss auch so ein monumentaler Berg irgendwie an Trümmerschutt herangewachsen sein. Da gibt es leider keine Aufnahmen zu. Und die sind dann über die Trümmerverwertungsanlage wieder zu baufähigem Material gemacht worden. Und dann hat man damit den Wiederaufbau hier unter anderem unterstützt. Aber das war dann natürlich auch das Ende des Riederwaldstadions.
Das war das Ende des Riederwaldstadions und das war quasi auf diesem Festplatz, waren diese Trümmer. Dann wurden die über eine Lore, irgendwie über eine Brücke rüber zur Trümmerverwertungsgesellschaft. Und wir sagen immer, der ganze Bauaufbau Frankfurts, die neuen Gebäude an der Berliner Straße und so, die wurden alle auf dem Gelände der Eintracht produziert, weil da die Trümmer zu neuen Steinen gemacht wurden. Die Eintracht hat sich immer bemüht, wieder an den Riederwald zu kommen. Wir haben damals Eingaben an die Stadt gemacht, wir wollen da wieder hin. Aber schon im Krieg wurde auch auf dem Eintrachtplatz, der ja zerstört war nach diesen Oktoberangriffen 1943, auch schon Schutt gesammelt. Und da hat die Stadt gesagt, hier können wir nicht mehr hin. Dann sind wir halt ein paar hundert Meter weiter an den neuen Riederwald.
Aber du hast eben schon gesagt, ihr habt schon versucht, da so Grabungen zu machen und was herauszufinden. Wenn man da jetzt vorbeifährt, da erinnert gar nichts dran. Da gibt es auch keine Plakette oder so, ne?
Nee, das ist unsere Aufgabe, müssen wir dringend mal machen.
Entschuldigung.
Es ist wirklich, weil sogar die Straßenführung kannst du so noch sehen, wenn du dir mal eine Luftaufnahme anschaust vom alten Riederwald, von der Trümmerverwertungsgesellschaft und von heute, diese Straße hinten am Riederspieß, glaube ich, die heißt, die ist ganz genauso erhalten und genau dieses Feld nach dem Sportplatz, der zerstört wurde, kam die Trümmerverwertung dahin, da ist nicht mehr viel übrig geblieben, dann kam dieser Großmarkt, die Metro hin, da ist jetzt auch nicht mehr viel übrig, es gibt vorne noch so ein kleines, da gehst du so runter ins Unterholz und da siehst du ein paar Gemäuer. Ja. Aber die sind halt leider eher von der Trümmerverwertung als von unserem Riederwald.
Ha, und das, obwohl es da mal dieses monumental große, diese monumental große Tribüne gab, erst aus Holz, dann aus Stein.
Genau.
Aber vielleicht findet man noch irgendwann noch mehr. Aber kommen wir zurück zum Waldstadion bzw. den Sportstätten. Mhm. Fokussieren wir uns mal zunächst auf das Waldstadion. Wie hatten sich das im Laufe der Jahrzehnte verändert? Gab es schon erste Umbauten vor dem Zweiten Weltkrieg? Weil das sieht ja heute anders aus.
Ja, also es wurde 1925 eingeweiht und man hat das ja dann so gelobt wegen der tollen Tribüne, die einem antiken griechischen Theater nachempfunden ist, auf der anderen Seite mit Muschelkalk versehen. Es war also optisch ein optischer Gaumenschmaus. Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass es praktisch nicht so einfach war. Schon bei diesem Endspiel 1925 FSV gegen FC Nürnberg hat man gemerkt, die Leute haben die Begrünungen übertrampelt, die Tribüne war zu klein, wir hatten bloß 2500 überdachte Sitzplätze, ansonsten haben auch Sitzplätze gefehlt. Man hat also relativ schnell begonnen, dieses Stadion umzubauen und heute noch im Foyer, wenn du reingehst, findest du einen alten Frankfurter Stadtadler, der ist von 1937-38, das war der erste große Umbau. 1936 Olympische Spiele, alle Frankfurter haben Olympia gesehen, die Nationalsozialisten haben das ja relativ missbraucht für Propaganda, wenn du 36 im Kino warst, hast du Olympia gesehen. Dann hat man gesehen, im Olympiastadion rennt der Fackelläufer durch ein Marathontor, der übrigens aus Kronberg kam, der Fackelläufer. Dann hast du gesehen, die Marathonläufer laufen durch ein Marathontor, wir hatten kein Marathontor. Man hat den Architekten vom Olympiastadion beauftragt zu sehen, was man hier in Frankfurt machen könnte, um dieses Stadion praktischer zu machen. Und der hat damals eine revolutionäre Idee gehabt, die leider nicht umgesetzt wurde. Der hat gesagt, wir bauen ein reines Fußballstadion auf der anderen Seite der Mörfelder Landstraße. Es gab also damals schon die Idee, auf dem heutigen Waldparkplatz ein Fußballstadion hinzubauen. War natürlich teuer und auch in der Praxis nicht zu machen. Auf einmal hast du zwei Buden, die du betreiben musst. Also hat man den Umbau des Stadions angegangen und das wurde 37-38 das Stadion A erweitert, die Kapazität erhöht und B ein Marathontor reingebaut, in das dann dieser Frankfurter Stadtadler gehängt wurde. Und so hatten wir dann eine Kapazität von über 50.000.
Dann bleiben wir noch mal kurz so in der Zeit vom Nationalsozialismus. Welche Rolle hatten die Sportstädte dann hier damals gespielt?
Es war die Sportstätte. Der Frankfurter Oberbürgermeister Krebs hat sich schon 33 daran gestört, dass das Stadion hieß. Es hieß ja nicht Waldstadion, offizieller Titel war Stadion Frankfurt. Oberbürgermeister Krebs hat gesagt, das ist ja kein deutscher Name. Wir brauchen deutsche Namen. Dann gab es eine Sprachkommission, die haben überlegt und 1935 hat man das Ganze umbenannt in Sportfeld Frankfurt. Es gab dann hier einen Auftritt von Goebbels schon 1933. Es gab 1935, glaube ich, den Reichshandwerkertag und es gab SS-Sportfeste hier. Also die Wehrmacht war mal in der Wintersporthalle und hat da Sachen gelagert. Es fanden weiterhin hier Sport statt, es fand Fußball statt, aber natürlich fanden die ganzen Sachen auch jetzt unter dem Eindruck Nationalsozialismus und mit Propaganda statt. Und der sichtbarste Ausdruck war diese Umbenennung in Sportfeld. Die ja, alte Frankfurter erinnern sich, bis 2006 bist du am Bahnhof Stadion immer noch ausgestiegen, Sportfeld. Stimmt. Und dann im Vorfeld der WM 2006 hat man, es ist ja immer noch dieser Begriff von 1935 und da hat man relativ schnell dieses Sportfeld runtergezogen, hat es umbenannt in Stadion. Aber wenn Leute da vorbeifahren, wenn sie mal in Richtung Flughafen fahren oder zurück, auf der linken Seite gibt es ein Gebäude und da steht oben immer noch drauf Sportfeld Frankfurt.
Ja, da kann man es noch erkennen. Aber du sag mal, wenn du gerade auch erzählst, beziehungsweise wenn wir beim Namen sind, jetzt ging vor ein paar Wochen durch die Presse, dass dieses Stadion offiziell gar keinen Namen hat. Aber ja irgendwie schon, oder?
Also, ja, das taucht immer mal wieder auf. Es gibt ja so Running Gags, die es immer mal wieder gibt. Das kann man relativ gut darstellen. Dr. Thomas Bauer vom Institut für Stadtgeschichte hat ein tolles Buch geschrieben, 75 Jahre Stadion. Das Stadion wurde als Stadion Frankfurt gegründet. Die Frankfurter haben diesen Begriff Waldstadion gebracht. Es wurde schon in den 20er Jahren wurde in Broschüren geschrieben, unser schönes Waldstadion, aber es hieß ganz offiziell Stadion. Es wurde dann umbenannt in Sportfeld 1935, dann kamen die Amerikaner, haben es beschlagnahmt 1945, dann hieß Victory Stadium, Victory Park und das Schwimmbad war der Victory Pool. Dann wurde es wieder zurückübergeben an die Stadt Frankfurt, dann war es wieder das Stadion. In den 50er Jahren immer noch die Werbung Stadion Frankfurt und irgendwann hat man sich dieses Namens Waldstadion, den die Fans eigentlich geprägt haben, bemächtigt und dann hat die Eintracht auch irgendwann geschrieben, wir spielen im Waldstadion. Dann wurden auf einmal Plakate gedruckt, Waldstadion. Aber dass das quasi bewusst schon Waldstadion hieß 1925, das war nicht, es war eigentlich immer Stadion Frankfurt.
Und dann gab es ja in den vergangenen Jahrzehnten auch noch ganz andere Namen, da erinnern wir uns an Commerzbank Arena, Deutsche Bank Park. Ja. Was hat es damit auf sich, warum nennt man das so?
Naja, das ist halt eine gute Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Diese Stadien sind natürlich in aller Munde und zur WM 2006 wurde das Stadion ja zum zweiten Mal richtig groß umgebaut, von 2002 bis 2005. Da war die Sportwelt schon eine andere und da wurden dann die Namensrechte übergeben, verkauft und dann hieß es Commerzbank Arena bis 2020 und seitdem heißt es Deutsche Bank Park.
Dann springen wir ein bisschen wild nochmal zurück, weil eins interessiert mich nämlich auch noch und zwar das Thema Schäden im Zweiten Weltkrieg. Gab es hier Schäden, aber beziehungsweise, weil wenn du schon sagst, die Amerikaner haben das übernommen, gab es wahrscheinlich eine Grundfunktionalität, ne?
Es gab hier eine Grundfunktionalität und es gibt Bilder, wie die Amerikaner auch hier mit Jeeps auf dem Spielfeld parken. Es gab American Football Spiele hier. Wenn jetzt heute hier die NFL spielt oder die Galaxy gespielt hat, haben wir eine tolle Tradition, weil die schon 1945, 46 direkt nach der Übernahme das hier gemacht haben. Die Kriegsschäden hier auf dem Gelände hielten sich in Grenzen. Stadtwald, das war nicht zentral, da sind sie drüber geflogen. Hier sind eher so Querschläger mal eingeschlagen. Es gab Plünderungen nach Kriegsende, es wurden Sachen geklaut, die Holzbänke wurden abgeschraubt von den Leuten, die die Brennholz brauchten, Räumlichkeiten wurden geknackt und bestohlen, es gab auch ein paar Bombentrichter hier, aber ich glaube direkt in der Hauptkampfbahn, wie man es damals genannt hat, gab es keinen einzigen Bombeneinschlag, es war eher auf dem Gelände. Müsste ich aber nochmal nachschauen, aber im Vergleich zum Riederwald, der total zerstückelt war, weil hinten dran die Hanauer Landstraße war, die Gleise vom Richtung Ostbahnhof oder auch das FSV-Stadion, der Bornheimer Hang, auf dem eine Flak stand, wo eine Bombe eingeschlagen ist, war hier das Gelände eigentlich relativ gut erhalten.
Wie lange haben die Amerikaner dann das Stadion hier genutzt?
Ich glaube bis 1950.
Das heißt,
und dann wurde es dann an die Stadt wieder zurückübergeben. Ja. Man hat aber auch unter der Verwaltung der Amerikaner war das, die Eintracht hat schon direkt nach Kriegsende, hat man gesagt, hier, wir wollen da ein Fest machen, uns gibt es noch, die Vereine. Und es gab schon 1946 hier wieder einen Tag der Eintracht. Da waren ein Großteil der Brücken über den Main noch kaputt. Das findest du immer so in zeitgenössischen Berichten über die Eintracht. Die Brücken waren noch kaputt, aber über 30.000 Leute kommen zu einem Tag der Eintracht ins Stadion, um die Läufer zu sehen, um ein Fußballspiel zu sehen und zu sehen, den Verein gibt es noch.
Seit wann spielt die Profimannschaft der Eintracht jetzt hier schon im Stadion?
Also man hat 1925 quasi angefangen, dann waren quasi die großen Spiele. Richtig feste Heimat wurde es 1963 mit Gründung der Bundesliga. Die Bundesliga hat neue Erfordernisse gehabt. Der Riederwald ist 1952 eingeweiht worden, der neue Riederwald. Das war das modernste Stadion damals mit einer freitragenden Spannbeton-Tribünenkonstruktion. Das heißt, es waren keine Pfosten, die dich gestört haben. Aber schon am Riederwald war damals das Problem, dass du keine Parkplätze hattest. Die Leute sind da hinkommen und jedes Mal, wenn die Eintracht gespielt hat, war da ein riesen Verkehrschaos. Und Bundesliga hatte große Voraussetzungen. Dann ist die Eintracht 1963 hierher gewechselt. Dann haben die Spieler am Riederwald trainiert und hier ihre Pflichtspiele gemacht. Und dann richtig gewechselt ist dann Anfang der 2000er Jahre.
Aber das ist so bezeichnend, wenn dann quasi hier in den 60ern noch am Riederwald oder bis dahin gespielt wurde, weil das ist ja noch so generell auch die Zeit der autogerechten Stadt. Alle wollen eben im Auto fahren und dann klar, fehlen die Parkplätze und man kommt gar nicht mehr durch bis zum Stadion. Ja. Du hast eben angesprochen, dass es hier zu einem größeren Umbau kam im Vorfeld der WM 2006.
Ja.
Das Stadion sieht ja heute ganz anders aus. Wie viele so große Umbauten gab es denn im Laufe der Jahrzehnte?
Also es gab einmal diesen 1937, 38, dann gab es in den 50er Jahren nochmal einen Umbau, da hat man dieses Stadion riesengroß gemacht. Wir haben 1953 hier Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gespielt, die Eintracht gegen Kaiserslautern mit Fritz Walter, diese große, lautere Mannschaft. Und das Spiel war ausverkauft, es gingen glaube ich 70.000 Leute hier rein und dann sind die Leute einfach... haben sich alle Eintrittskarten geholt fürs Schwimmbad, sind ins Schwimmbad gegangen, über den Zaun geklettert, hierher gerannt, haben das Marathontor geknackt und haben dieses Stadion gestürmt.
Ja.
Man weiß gar nicht, wie viele Leute drin waren. Es gibt 2-3 Bilder von diesem Spiel, die saßen bis an den Spielfeldrand, wie man es manchmal kennt. Die Stadt war stinkesauer, weil die Eintracht ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllt hat, aber es war quasi nicht zu verhindern. Die Leute waren auch damals schon wild, die wollten ins Stadion, wenn sie eine Möglichkeit hatten, sind sie halt reinkommen. Daraufhin wurde umgebaut, dann wurde die Kapazität erhöht. Man hatte mir gesagt, wir haben jetzt ein Stadion für 90.000. 90.000 sind hier nie nachgewiesen. Für die Eintracht können wir 81.000 nachweisen, das Zuschauerrekord für uns. Und so hat man dann gespielt, so ist man in die Bundesliga gestartet. Und da war es dann aber auch immer noch so, du hast 81.000 Plätze und 2.500 überdachte Sitzplätze, weil du immer noch diese alte Tribüne hattest, die zwar wunderschön war, aber keine Überdachungen hatte. Und dann hat man im Vorfeld der WM 74 den großen Umbau gestartet, dann wurde die Tribüne abgerissen, dann wurde neue Haupttribüne gebaut, funktional, neue Gegentribüne, 60.000 Leute. Und das war dann quasi, ich glaube, 20.000 überdachte Sitzplätze, 30.000 Sitzplätze, 30.000 Stehplätze und das war damals gut.
Wie ging das Spiel aus, Ende der 50er?
Also wir haben 0-1 verloren. Wir hatten wohl riesig viele Chancen und haben 0-1 verloren und sind dann auch nicht ins Endspiel gekommen.
Ah, okay, komm, wir springen weiter.
Ja, entsetzlich.
genau, 1974, Fußball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Da gab es auch hier im Waldstadion ein ganz besonderes Spiel, die sogenannte Wasserschlacht von Frankfurt. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, es war damals ein Zwischenrundenspiel. Heute würde man das Halbfinale nennen, Deutschland gegen Polen. Und es hat geschüttet wie aus Eimern. Und man sagt, das kam uns sogar entgegen, weil Polen damals eine Bombenmannschaft hatte. Und es hat geregnet, das Spiel wurde immer wieder verschoben, dann hat man mit solchen Walzen versucht, den Rasen trocken zu kriegen und dann wurde es angepfiffen. Wenn du dir es heute anschaust, das waren geradezu irreguläre Bedingungen, weil der Ball ist über 10 Meter gerollt und liegen geblieben. Ja. Aber wir haben 1-0 gewonnen und sind ins Finale eingezogen und natürlich mit Grabi und Holz, mit 2 Eintrachtlern, wurde Deutschland dann in München Weltmeister und der Weg nach München lief über diese Wasserschlacht.
Da gibt es auch Bilder, von wo man, glaube ich, so Feuerwehr wegen irgendwie so am Spielfeldrand sieht und versucht irgendwie das Wasser so rauszupumpen.
Genau, da kam die Feuerwehr, kam angefahren. Wenn man mal die Möglichkeit hat, sich das historisch anzuschauen auf so einer Doku, ist es wirklich zum Schießen mit diesen Walzen. Wir haben eine im Museum, die ist allerdings gerade in der Restauration. Eine Walze ist erhalten geblieben, wie die dann da rumfahren. Und damals war es modern im Fußball, Fußballballett zu zeigen. Das ist so eine Sache der 70er Jahre. Da haben die Fernsehanstalten, wenn sie Zeit hatten, einfach einen Fußballer nach vorne laufen lassen und dann wieder zurückgespult ist, er wieder zurückgelaufen, also vor, zurück. Und dann haben sich die Leute darüber halb tot gelacht, weil er nach vorne und rückwärts läuft. Und das haben die dann haben die Fußballballett gemacht mit diesen Leuten, mit dieser Wasserwalze, die sind nach vorne gelaufen, zurückgelaufen. Und dann stand Uwe Seeler noch da als Co-Kommentator mit einem viel zu engen Sakko und dann wurde erzählt und irgendwann wurde es halt angepfiffen, das Spiel. Sehr, sehr prägende Erinnerung. Viele Leute, die ins Museum kommen, viele Leute, die Fußball verfolgen, waren bei diesem Spiel. Oder auch bei der Eröffnungsfeier 74, die auch damals war. Und da waren total viele Frankfurter Schülerinnen und Schüler, die irgendwelche Bilder auf den Rasen gestellt haben, weil sie da standen und die hatten alle so ein weißes T-Shirt an mit Tipp und Tap drauf. Das haben wir auch im Museum. Mittlerweile haben uns Leute gegeben.
Aber ich finde, das zeigt halt auch, wie verbunden so Frankfurts Bevölkerung halt auch mit dieser Sportstätte hier ist. Ne?
Ja.
Das also finde ich von daher total spannend. Und es ist ja auch wirklich so, das steht so lange schon hier, dass es so viele Generationen oder dass viele Generationen einfach eigene Erinnerungen da haben, ja.
Und das ist auch ein Privileg. Also wenn du mal auf andere Standorte schaust. Also es ist jetzt ja hier, unser Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann hat ja jüngst gesagt, wir brauchen ein neues Stadion, wir müssen mal drüber nachdenken, was jetzt schwierig wird, mittlerweile so ein neues Stadion zu bauen. Man hört, Tottenham hat ein Stadion gebaut, das hat über 1 Milliarde gekostet. Das Ding hier hat, glaube ich, 140, 150 Millionen kostet plus Infrastruktur. Das sind ganz andere Beträge mittlerweile. Und als das gebaut wurde, 2002 bis 2005, hatte die Eintracht die Zusage, ihr könnt während dem Umbau immer 25.000 Leute reinbringen. Sag heute mal, es kommen in der nächsten Saison 25.000, dann können, weiß ich nicht, 7.000 Dauerkarten in, aber ihr wartet halt 2 Jahre, bis er wiederkommt. Das kann man ja gar nicht mehr machen. Aber was wichtig ist, es ist immer am gleichen Ort. Und wenn du heute im Stadion stehst und die Eintracht fängt an, dann weißt du, dass auch 1928 das Derby Eintracht gegen FSV an dieser Stelle angepfiffen wurde. Es gibt Vereine, die wechseln ihre Stadien. Freiburg hat das gemacht, Mainz hat das gemacht, die gehen an einen neuen Standort. Und du hast ja hier immer, du hast hier eine Last der Geschichte auf diesem Gelände, die aber auch total cool ist, weil du weißt schon, vor 50 Jahren sind Leute hierher gelaufen, haben gezittert, vor 70 Jahren und vor 100 Jahren. Ja, und immer im Ohr, immer im gleichen Ort.
Du hast, oder ihr habt vor ein paar Wochen, ist noch ganz so lange her, auf eurem Instagram-Account vom Eintracht-Museum so ein Bild gepostet, Blick auf das Stadion heute, Blick auf das Stadion vor x Jahrzehnten, und da siehst du zwar ein anderes Stadion, aber das ist das, was du so sagst, es ist immer der Standort geblieben, ja?
Genau, es ist immer jetzt Standort geblieben, ja.
Was sind abseits von 1974 noch so hier an besonderen Sportereignissen oder Fußballspielen gewesen? Gibt es da noch was, wo man sagt, das sticht besonders hervor?
Also ich will jetzt ja keine anderen Vereine loben, aber Frankfurt war auch oftmals Standort für ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Also Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1925, der FSV spielt hier, damals als es noch keine Bundesliga gab, Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Dieses Pokalfinale in Berlin ist ja auch nicht immer in Berlin. Vor 1987 war das Pokalfinale immer an verschiedenen Orten. Das heißt, hier in Frankfurt waren Pokalfinals. Hier haben andere Mannschaften schon gespielt, wenn sie keine Räumlichkeiten hatten oder für Europapokal Platz brauchten. Hier war schon ein türkisches Supercup-Finale. Fußball gab es hier verschiedene, Länderspiele sehr viele, Frauenländerspiele. 1957 ein erstes Frauenländerspiel, was noch nicht offiziell war. Westdeutschland gegen Ostholland haben hier gekickt.
Ja.
Damals war Frauenfußball noch verboten und der DFB war stinkesauer, dass Frankfurt dieses Stadion an diese Frauen vermietet hat. Und das war ganz üblich, nicht nur in Frankfurt. Dann hat die Stadt Frankfurt nach diesem Frauenländerspiel vom DFB einen Brief gekriegt und hat gesagt, die haben geschrieben, dass sie das nicht lustig fanden, dass hier ein Frauenländerspiel ist, Frauenfußball ist verboten. Und wenn sowas nochmal vorkommt, würden sie sich vorbehalten, nach Frankfurt keine Männerländerspiele mehr zu geben. Also es war so das Druckmittel, städtisches Stadion, ja. Mach lieber kein Frauenländerspiel, sonst kriegst du kein Männerländerspiel.
Das ist völlig absurd. Ja. Also so dieses, ich hatte vor einiger Zeit mir die Geschichte durchgelesen von Lotte Specht, die ja den ersten deutschen Damenfußballclub gegründet hat, hier in Frankfurt auch, und die ja dann auch aufs Übelste pleitig worden sind, das war Anfang der 30er, einfach nur, weil man gesagt hat, Fußball, das ist die Männerdomäne, ja. Aber das, da machen wir ein ganz anderes Feld.
Genau.
Vielleicht mal so ein bisschen weg, kurz vom Waldstadion hin zu dem, was hier noch war. Die Radrennbahn direkt neben dem Stadion. Was hat es damit auf sich? Wie bedeutend war das?
Also es war ein Sportkomplex und die Radrennbahn, da fanden diese Steherrennen statt. Die waren ja damals eine große Nummer in den 20er Jahren. Man hat es auch noch, in den 20er Jahren war Radsport eine riesen Sache. Man hat es auch in den 50er Jahren nochmal versucht zu aktivieren. Da gab es auch Bahnrad-Weltmeisterschaften hier in Frankfurt. Da waren aber die Zuschauerzahlen dann schon wieder sehr überschaubar. Und die Radrennbahn hatte ein schwieriges Leben. Also die zu refinanzieren war weitaus schwieriger wie das große Stadion, wo dann doch die Fußballspiele stattfanden. Frankfurt hatte nie eine Eislaufbahn. Wir hatten aber hier Marika Kilius, die ja eine Riesennummer war, aber Frankfurt hatte keine Eislaufbahn. Die musste immer in umliegende Ortschaften umziehen, wenn sie Schlittschuh laufen wollte. Und so hat Frankfurt 1960 in der Radrennbahn eine Schlittschuhfläche aufgebaut. Da hat sich dann Eintracht Eishockey gegründet, quasi die Anfänge des Eishockey in Frankfurt. Und wenn man alte Frankfurter hört, die sagen auch, sie haben Schlittschuhlaufen, haben sie in der Radrennbahn gelernt. Da ist man bis Anfang der 90er Jahre hier ins Stadion gegangen, in der Radrennbahn. Unten war die Schlittschuhfläche. Dann hat man die Radrennbahn genutzt. Das ist auch ein Meilenstein der Geschichte, Musikkonzerte. Ach, heute gehen ja die Leute zu, weiß ich nicht, Rock am Ring, Folklore im Garten und was es alles gibt, Wacken. 1970 das erste große internationale Musikkonzert in Frankfurt mit Ozzy Osbourne und Deep Purple. 1970 Rock Circus. Wahnsinn. Und da findest du auch viele Sachen, das musst du dir mal durchlesen. Weil man hat damals Musikfans mit Hooligans verglichen. Das Ding ging über 3 Tage. Es gab keinen Alkohol. Die Leute haben Bier reingeschmuggelt. Die haben gekifft wie die Großen. Und abends sollten sie wieder rausgehen. Und die wollten aber nicht. Die wollten dann da pennen. Die wollten da zelten. Dann kam die Polizei und hat alle rausgeschmissen. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und man hat eigentlich danach gesagt, diese Riesenmenge junger Leute, die unkontrolliert sind und auch noch trinken und rauchen, das kann man nicht machen. Aber diese Musikkonzerte in der Radrennbahn haben sich durchgesetzt. Das letzte war, glaube ich, 74, 75 mit Uriah Heep. Und daraus sind dann diese großen, riesen Open Airs entstanden.
Ich muss das kurz noch einwerfen, weil das Thema, du hast gesagt, dieses Steherrennen, das war ja nicht einfach, dass da Menschen auf Fahrrädern quasi gestanden haben, sondern es war auch mit Motorrädern oder so.
Genau, da fährt immer ein Motorrad vorne her und du fährst mit dem Fahrrad hinterher. Genau.
Wann hat man gewonnen? Weißt du das?
Naja, du musst halt der Schnellste sein. Das, der Motorradfahrer war ja an dich angepasst. Also der ist ja vor dir hergefahren. Und du bist hinterhergefahren. Ich glaube, das ist wegen Wind oder so. Also das müssen wir klären. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Steher-Experte.
Da kam mir gerade so dieses Bild in den Kopf. Ich habe das mal gesehen. Das sieht so ein bisschen kurios aus, weil das heute in der Form überhaupt nicht mehr gibt.
Genau.
Jetzt ist die Radrennbahn aber heute nicht mehr da. Warum nicht?
Ja.
Oder auch die Eislaufbahn in der Mitte.
Die Eislaufbahn ist nicht mehr da, weil dann irgendwie Frankfurt sich total schwer getan hat. Aber auf einmal haben sie die Eissporthalle eröffnet, 86 Eissporthalle. Ja. Und dadurch war natürlich der Bedarf an der Schlittschuhfläche nicht mehr so groß. Und wenn du in der Eissporthalle schön im Warmen Schlittschuh laufen konntest, bist du nicht mehr hier rausgegangen. Also ist die nach und nach verkommen. Die Radrennbahn, ein bisschen die Vorgänge unseres Eintrachtmuseums, Heinz Ulzheimer, ein großer Leichtathlet der 50er Jahre, war in Helsinki dabei, hat in der Radrennbahn das Frankfurter Sportmuseum aufgebaut. Das war ein alter Frankfurter, der kannte alle Sportlerinnen und Sportler und hat ganz viel zur Historie zusammengesammelt. Diesen Bestand gibt es heute noch. Wir haben uns auch einige Sachen davon ausgeliehen für unsere Ausstellung. Und dann war in der Radrennbahn, bis der entlang gelaufen war, immer das Frankfurter Sportmuseum. Und die war ein cooler Lost Place, das war ein Biotop. In der Radrennbahn sind Bäume gewachsen und du konntest dich auf die Tribüne setzen abends, konntest da ein Bier trinken. Das war wirklich wunderschön. Und im
In welcher Zeit reden wir da? Sind das die
80er? Das sind dann die 90er, Ende 90er, Ende 90er. Bis 1990 wurde, glaube ich, die Schlittschuhfläche betrieben. Dann wurde Ende der 90er dieses Sportmuseum da reingebaut oder ja, 97, 98 vielleicht. Und dann 2002 wurde die Radrennbahn abgerissen. Es war so ein bisschen der Lagerplatz für den Bau neues Stadion. Da wurden die ganzen Sachen gelagert. Heute ist da ein riesen Parkplatz. Es ist der Parkplatz für die Gästefans. Man versucht, die immer zu trennen. Die Gästefans kommen Radrennbahn an, kommen dann in die Ostkurve. Die Eintracht-Fans kommen Gleisdreieck an. Und im September gibt es da immer ein großes Oktoberfest von Eddie Hausmann.
Das, was ich so spannend finde, ist, das ist ja auch schon jetzt einige Zeit in der Presse gewesen und jetzt ist ja die Entscheidung eigentlich durch, dass dieser Parkplatz wieder bebaut werden soll mit der Multifunktionsarena. Und ich finde es eigentlich so ganz spannend, weil man quasi oft, also wer es nicht kennt, hat halt oft natürlich nur diesen Parkplatz im Kopf. Aber das ist eigentlich auch so ein historisches Areal, ne?
Das ist auch ein historisches Areal und wenn jetzt diese Multifunktionsarena da hinkommt, wenn du dir das bei Google Earth anschaust, siehst du ja diese Rundung noch von der Bahn. Du siehst diesen Parkplatz so. Und eigentlich ist das der richtige Ort, wo so eine Halle hinkommt. Wenn es wieder in Frankfurt Eishockey geben sollte, dann in der großen Halle, dann ist es da quasi, wo die Anfänge waren, 1960.
Ja, es knüpft wirklich so ein bisschen wieder an das, was quasi früher mal war.
Und es knüpft an diesen Sportpark-Gedanken an. Ja. Natürlich ist die Eintracht hier mittlerweile total dominant. Wenn du auf dem Gelände rumläufst, überall Eintracht. Ja, wir haben der Profi-Camp, da war das Tennisstadion. Die Eintracht ist dominant, aber diese Idee eines Sportparks kannst du immer noch hier gut leben, ja.
Wie kam es zu, oder beziehungsweise, wir springen mal weiter von der Radrennbahn zum Stadionbad, weil das ist ja was heute noch existiert.
Ja.
Wie kam es dazu, dass man gesagt hat, wir errichten jetzt hier an der Stelle mal ein Freibad, was auch losgelöst ist von irgendwelchen Zuläufen vom Main zum Beispiel?
Naja, das war halt dieser Gedanke des Sportparks. Wenn wir Sport zusammenbringen, wieso sollen wir dann das Stadionbad an eine andere Stelle bringen? Ja. Wenn wir irgendwelche Wettkämpfe haben, können wir die da machen. Und so wurde das Stadionbad da hingebaut. Es gab hier das erste große Ereignis war ja das Endspiel um die deutsche Meisterschaft, FSV gegen Nürnberg, verloren. Und das zweite war diese Arbeiterolympiade. Und für die Arbeiterolympiade wurde dieses Stadionbad schon genutzt. Und wenn du Bilder siehst, siehst du, das war zum Teil noch im Rohbau, aber es war halt nutzbar für die Arbeiterolympiade.
Und war das öffentlich zugänglich oder dann wirklich
nur? Das war öffentlich zugänglich. Und das ist ja, ich glaube, bis heute das einzige Schwimmbad mit einem 10-Meter-Sprungturm. Ja. Aber das war öffentlich zugänglich.
Hat sich das Schwimmbad also so groß verändert im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, leider sind die Becken anders angeordnet. Also es gab früher eine Tribüne an dem Becken, wo heute noch der 10-Meter-Turm ist. Da war eine Tribüne, wo die Leute zuschauen konnten und da waren dann quasi auch die Wettkämpfe. Diese Tribüne wurde jetzt ein bisschen eingedampft. Das sind jetzt Liegeflächen, also es ist wie so Kaskaden oder wie. Und die Schwimmbeckenanordnung ist auch anders. Aber zum Beispiel dieser Struwwelpeterbrunnen, den es im Schwimmbad gibt, der ist auch aus dieser Anfangszeit. Und die, die, Die Gänge, die Laubengänge links und rechts und die Gebäude sind auch noch von 1925. Es gibt hier wenige Gebäude auf dem Gelände, aber die sind von 1925.
Ich finde auch, wenn du da so auf dem Areal entlangläufst, kannst du echt noch so ein bisschen so dieses Feeling von früheren Jahrzehnten nachvollziehen.
Und wenn du dir die Architektur von diesen Gebäuden anschaust, von der Rückseite,
ja,
genauso sah die Radrennbahn aus. Das Tribünengebäude, okay, der Radrennbahn auf der Rückseite. Wir haben das noch dokumentiert, wir haben noch viele Fotos gemacht, aber das war ganz genauso. Das war halt ein Baustil, ja.
Neben dem Stadionbad gibt es noch einen Bau, der immer so ein bisschen gar nicht so auffällig daherkommt. Da steht aber was ganz Spannendes dran, und zwar Stadionhotel. Was hat es damit auf sich?
Man hat hier auf dem Gelände zu dem Stadion noch ein Hotel gebaut. Da konnten Leute übernachten. Es hatte eine Terrasse, die war zum Stadionbad hin. Und hinter dem Stadionbad hast du dann die Tribünen der Radrennbahn gesehen. Und man sagt, das war so die schönste Terrasse Frankfurts. Da konnten die Leute Kaffee trinken. Dieses Stadionhotel wurde genutzt bis Anfang der 2000er Jahre. Da fanden noch Sicherheitsbesprechungen der Eintracht drin statt. Die Galaxy hatte da ihre Räumlichkeiten drin. Und jetzt werden Sachen gelagert vom Deutschen Turnfest, aber es wird nicht mehr genutzt. Ich hatte mal die Idee, das Museum da reinzumachen. Vielleicht sind wir in 10 Jahren da drin, aber das ist eine große Idee. Derzeit wird das Stadionhotel auch vom Stadionbad genutzt. Ein Teil ist für die, das Kassenhäuschen ist da verbunden. Und direkt hinter dem Stadionhotel war ein Turnplatz. Mhm. Und da ist jetzt ein Kletterpark entstanden. Du kannst jetzt also auf dem Stadiongelände in einem Kletterpark klettern.
Ich habe das eben auch schon gesehen. Genau, es gibt auch Parkplätze für den Kletterwald.
Sagt genau,
Kletterwald. Ja. Das hat schon offen?
Ich weiß nicht, wann du veröffentlichst. Also es macht jetzt am Donnerstag auf.
Okay, danach.
Also ja. der hat jetzt gerade aufgemacht.
Ja, cool. Ich habe mal gelesen noch zu dem Stadionhotel noch, das, weil du auch meintest, die schönste Terrasse Frankfurts, dass das auch ein beliebtes Ausflugsziel, glaube ich, eine Zeit lang gewesen sein soll. Dass man gesagt hat, man geht hier in den Wald und isst dort, ja.
Genau. Das war so ein ganz beliebtes Ausflugsziel. Und es gab jetzt verschiedenste Formen der Nutzung, wenn man mal schaut. Es sollte mal irgendwie ein Schlafort für Leute werden, die am Flughafen arbeiten, und Stewards und Stewardessen, die da übernachten können. Es sollte mal so eine Festlocation für Hochzeiten werden. Du hast halt da immer das Problem, dass das unmittelbar am Gelände des Stadions dran ist. Und wenn du deine großartige Hochzeit planst, oder und dann ist hier der World Club Dome eine Tanzveranstaltung mit 150.000 jungen Leuten, dann hast du keine Ruhe gegeben. Deswegen ist dieser Ort schon immer sehr abhängig von dem, was hier auf dem Stadiongelände läuft.
Dann kommen wir nochmal zurück auch zum Stadiongelände selbst. Wenn man jetzt hier so im Stadion, ich sag jetzt mal Stadionpark hier so entlangläuft, gibt es noch ursprüngliche Bauten aus der Anfangszeit? Weil das Stadion selbst wahrscheinlich nicht, aber kann man irgendwie noch sowas entdecken?
Also wir machen manchmal Rundgänge auf dem Stadiongelände, wo wir dann zeigen, hier war dies, hier war das. Du findest total wenig, aber wenn du mal genau schaust, findest du noch ein bisschen was. A, die Gebäude des Stadionbads, da findest du was. Du findest das Stadionhotel als Gebäude noch. Du findest Treppenaufgänge. Auf dem Turnplatz, da gab es eine Naturbühne, die hatte so 2 Ebenen, wo die Leute, die Vorturner oder so drauf standen, und diese Ebenen sind immer noch zu sehen. Da waren Bäume oben drauf gepflanzt, genau die Anzahl der Bäume steht heute noch. Es gibt, wenn du die Mörfelder Landstraße stadteinwärts fährst, vor der Tankstelle gibt es eine Treppe von 1925. Da war der Fahrradabstellplatz. Die Leute sind die Treppe runtergegangen über die Mörfelder Landstraße und in ein Stadion rein. Also du findest noch, wir haben mal irgendwann geschrieben, Treppen zuhauf. Solche Sachen findest du. Aber jetzt so richtig massive Bauten nicht mehr. Natürlich die Wintersporthalle, die wurde renoviert. Die ist ja nur auch ein historisches Gebäude. Und am Eingang findest du noch links und rechts die 2 kleinen Türme, also man findet noch was. Und du findest direkt am Eingang die Starten, da eine Statue von einer Leichtathletin, die gerade startet.
Ja.
Es gab hier in den 30er Jahren auch Kunst am Bau, es gab hier ganz viele Kunstwerke, und eine schöne Geschichte ist die von August Lehr, die endet allerdings tragisch. Man hat eine Statue gebaut des Bahnrad-Weltmeisters August Lehr.
Ja.
Mit einem Lorbeerkranz, weil er Weltmeister wurde. Die wurde von der Familie von Opel, wurden die gesponsert, stand an der Radrennbahn. Dann haben irgendwelche Kunsthistoriker gesehen, dass die künstlerisch nicht besonders anspruchsvoll war. Dann hat man sie gestellt zwischen Radrennbahn und Stadionbad, mhm, gab es einen Sockel, da stand August Lehr drauf und der stand da bis 2002. Als man die Radrennbahn abgerissen hat, ist irgendwann, so erklärt man sich, ein Lastwagen vorgefahren, hat August Lehr draufgeladen und der wurde eingeschmolzen. Man hat nur noch den Lorbeerkranz von ihm gefunden, aber diese großartige Statue, an der man auch immer vorbeigelaufen ist, da stand er immer, die ist vermutlich eingeschmolzen worden und den Kupferdieben zum Opfer gefallen. Den Sockel und das Eck findest du noch, wo er stand. Da ist noch immer noch so eine kleine Lücke zwischen den Bäumen.
Ja. Aber ihr macht dann so einen Spaziergang hier über das Gelände und erklärt dann quasi auch
genau,
auf Basis dessen, was noch da ist, was es damit so auf sich hat.
Ja, du hast zum Beispiel bei diesem August-Lehrloch, wie wir es nennen, wenn du da läufst über den Eingang alte Radrennbahn, läufst du in Richtung Stadion und dann siehst du beim August-Lehrloch, siehst du toll das Stadionbad mit dem Stadionhotel auf der einen Seite und auf die andere Seite war genau die Sichtachse zur Tribüne der Radrennbahn.
Ich habe gerade überlegt, deswegen habe ich kurz gestockt, was quasi so, wenn wir davon ausgehen würden, wir kommen gleich nochmal kurz zur Zukunft des Stadions. Ich habe mir gerade nur überlegt, was würdest du, wenn jetzt, so rein theoretisch, das Stadion wird neu gebaut, wie auch immer, was würdest du aus dem jetzigen Stadion versuchen quasi zu sichern, damit das irgendwie in das Eintrachtmuseum kommen könnte? Also gäbe es da was, weil das war irgendwie so gerade ein Gedanke, weil viel wird ja immer oder in früheren Jahrzehnten wird einfach abgerissen und dann denkt man sich manchmal so im Nachhinein, na hier das eine oder andere Element wäre noch spannend gewesen zu behalten.
Ja, also wir haben zum Beispiel aus der alten Anzeigetafel ein Pixel. Die Anzeigetafel, die da war, Philipp Rechke, heute im Vorstand der Fußball AG, hat damals sich ein Pixel gesichert. Krass. Den stellen wir im Museum aus. Ein Pixel war damals so groß wie ein Aktenkoffer, so ungefähr. Wahnsinn, ein so Pixel groß, dieser Anzeigetafel. Und wir haben jetzt auch von dem Video, wir haben einen neuen Videowürfel gekriegt. Jetzt haben wir einen Pixel von dem alten Videowürfel haben wir erhalten. Ich ärgere mich ein bisschen, auf der alten Anzeigetafel stand Frankfurter Waldstadion. Da hatten wir damals noch nicht die Kapazitäten, diesen Schriftzug zu erhalten. Und wir schauen schon, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Neubranding erfolgt, weil man neue Farben hat. Wir haben die alten Schilder von dem Fanblock, Block 40. Die haben wir uns abgemacht, die haben wir in unserer Sammlung vom Museum. Wir haben das alte G-Block-Schild, das haben wir abgemacht, das haben viele gemacht. Ich glaube, die Stadt Frankfurt hat einen extra Etat gehabt für G-Block-Schilder, weil viele Leute haben sich das abgemacht und haben sich in die Kellerbar gehängt. Ja. Wir haben auch eins von diesen G-Block-Schildern und von diesem Stadion würde ich natürlich Benennungen von Blöcken würde ich versuchen zu erhalten, gerne auch mal einen Wellenbrecher, wenn ein bisschen Platz ist und den Adler aus der Haupttribüne auf jeden Fall auch wieder nehmen. Ja, okay. Sitze haben wir zum Beispiel auch, wir haben Sitze, nachdem jetzt die Fans haben ja 15 Jahre lang über die blauen Sitze geschimpft, weil unsere Vereinsfarben sind rot, schwarz, weiß und wir sitzen auf blauen Sitzen. Jetzt wurden die blauen Sitze durch schwarze ersetzt, aber die Fans haben die Möglichkeit gekriegt, ihren alten blauen Sitz, über den sie 15 Jahre lang geschimpft haben, zu erwerben. Ja. Für einen nicht günstigen, es haben tausende Leute gemacht, die sich diesen blauen Sitz erhalten haben und wir haben natürlich auch blaue Sitze bei uns.
Das war auch ein gutes, ich glaube, da klingelt gerade was in meinem Kopf, weil irgendjemand hat mir mal erzählt, dass diese Person so einen Sitz, glaube ich, geschenkt bekommen hat, zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ja.
Und du musst dir vorstellen, die Fans haben jahrelang darüber geschimpft, weil er blau ist. Allerdings hast du auf diesem Sitz ja alles erlebt. Du hast den Abstieg 2011 erlebt, du hast den Einzug ins Europapokalfinale erlebt. Also dieser Sitz ist ja voller Emotionen und für einen Fußballfan ist sowas ja immer besonders wichtig und du brauchst einen Beleg dafür. Und deswegen haben viele Leute sich ihre Sitze erhalten und wir haben auch welche im Museum.
Ich finde, das macht dich auch total gut in so einer, das gab es früher wahrscheinlich zuhauf, heute wahrscheinlich nicht mehr, so diese Kneipen, die man zu Hause, oder diesen Tresen, den man unten im Keller bei sich zu Hause hatte. Ja. Und dann hast du da noch irgendwie so einen Schal da hängen gehabt und da Bilder und da macht sich irgendwie so ein Sitz auch gut.
Ja, ja. Und dann noch als letztes ein Anhänger der Eintracht, der hat beim Abriss des Stadions, war der, glaube ich, jeden Tag hier und der hat so Betonstücke genommen und hat die wie ein Archäologe immer verzeichnet. Der hatte mir einen Aufkleber drauf gemacht, welcher Bereich das ist. Also du hast dann quasi so einen Plan vom Stadion und dann hat er rot gekennzeichnet, von welcher Stelle dieses Betonstück ist. Da haben wir auch zwei ausgestellt.
Aber warum hat er das gemacht, so im großen Stil? Also
weil der ein großer Sammler und Freak ist. Frank Wagner, Bembel-Monster, der sammelt so alles rund um die Eintracht. Der hat es ja.
Was ist denn so aus...
Der hat sich Teile der Gegentribüne auf sein Auto hinten draufgelagert und hat seine Terrasse im Garten da draus gemacht. Der sitzt immer auf der Terrasse aus Trümmern der Gegentribüne.
Das ist aber eine richtig coole Story. Ja. Das ist cool. Ja. Was ist denn so aus 100 Jahren Waldstadion so deine, also dein persönliches Highlight? Gibt es sowas, wo du sagst, du hast das mal gelesen oder selbst erlebt, wo du sagst, das wird dir so immer in Erinnerung bleiben?
Also natürlich hat man ja unzählige Erlebnisse. Wenn man Eintracht-Fan ist, hat man unzählige Erlebnisse vom ersten Mal hier bis zu die größten Erfolge, die man hier gefeiert hat oder auch irgendwelche blöden Spiele, die dann doch mal mies gelaufen sind. Aber es gibt natürlich unfassbar viele tolle Spiele, die in Erinnerung geblieben sind. Aus dem Bereich Museum, wenn man mal so diese 100 Jahre sich anschaut, ist sicher ein Highlight, dass wir hier 1981 einen Zuschauerrekord aufgestellt haben, den wir ein bisschen wegen der Dappigkeit der Eintracht aufgestellt haben. 1959 war es so, dass die Endrundenspiele um die deutsche Meisterschaft auf dem Weg zur Meisterschaft hier in Frankfurt stattfanden und Kickers Offenbach war ja auch in der Endrunde. Die brauchten ja auch ein schönes Stadion, also durften sie hier in Frankfurt spielen. Und dann haben sowohl Kickers Offenbach als auch die Eintracht hier gespielt. Eine Woche die Eintracht zu Hause in Frankfurt, eine Woche die Kickers hier in Frankfurt. Und die Kickers haben vor 80.000 Leuten gespielt und wir hätten auch vor 80.000 gespielt. Wir hätten uns also den Zuschauerrekord mit den Kickers teilen müssen. Aber gegen FK Pirmasens haben wir alle Karten verkauft, es war ausverkauft. Und dann hat Pirmasens bei der Eintracht angerufen und hat gesagt, uns stehen Sitzplatzkarten zu. Hat die Eintracht gesagt, wir haben keine mehr. Dann haben die gedroht, eine Eingabe beim DFB zu machen. Und die Eintracht hat eine Tribüne für 1.000 Leute aufgebaut, damit die Pirmasens-Fans zufrieden sind und es keine Beschwerde beim DFB gibt. Krass. Die Tribüne hat wahrscheinlich mehr gekostet wie die Einnahmen. Aber in jeder Statistik findest du heute Zuschauerrekord Eintracht 81.000 gegen FK Pirmasens und Kickers gegen Berlin redet keiner drüber.
So.
Sehr gut.
Und was wäre das so der historische Moment, den du nicht hier mitbekommen hast, wo du sagst, da, wenn das gehen würde, würdest du gerne mal dich zurückbeamen und wirklich live miterleben?
Also ich würde halt gern mal, ich habe es ja vorhin kurz gesagt, dass wir so eine VR-Brillentour mittlerweile haben. Du kannst ja alle Tribüne anschauen. Wenn du hier durch diese Tribüne läufst, dann findest du ja so viel spannende Räume. Und es ist ja ein Riesenerlebnis, hier drin rumzulaufen. Auch im alten Stadion war das. Ich würde halt gern mal 1925 durch dieses Stadion gehen. Umkleidekabinen 1925 oder den Presseraum, den es ja damals auch schon gab. Erfrischungsraum hieß es damals. Das würde ich mir mal super gern anschauen. Es gab ein Waldtheater hier. Da gibt es Fotos von, das ist wunderschön. Und diese Kunst am Bau, nicht nur der August Lehr, der geklaut wurde und die Staaten, es gab ja noch viel mehr Figuren hier auf dem Gelände. Und das sich mal anschauen, das wäre natürlich toll.
Was ist mit dem Waldtheater? Was denn da passiert? Weil das hast du bestimmt vorhin gesagt, kam ja gar nicht zu.
Weißt du das? Ja, das hat sich nicht so durchgesetzt. Also da waren so Freiluftgottesdienste und so, aber von diesen Anlagen des Stadions ist das Waldtheater eine der ersten, die abgebaut wurden.
Und wo befand sich das?
Das befand sich da, wo heute der TV-Compound ist. Okay. Also wenn die Übertragungswagen fahren, die fahren übers Gelände und kurz vor dem Ausgang zum Gleisdreieck auf der rechten Seite ist ein großer Parkplatz und es ist ein Gebäude von den Greenkeepern für Verwaltung. Und da war das Waldtheater.
Ah, cool, dann kann man quasi jetzt so einen kleinen, so quasi Anekdoten auf dem Weg hier zum Stadion erzählen, wo hier das Waldtheater
macht. Genau, es gibt hier einen Stadionrundlauf, der soll jetzt auch zum 100. Geburtstag erneuert werden, wo man sieht, hier war das und das. Da sind dann historische Fotos, hier steht die Wintersporthalle, das sah damals so aus und da gibt es auch eine Stele, die das Waldtheater benennt. Aber das soll jetzt zum Geburtstag neu gestaltet werden. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch stehen oder ob sie schon neu gestaltet werden, die Stelen.
Dann mal kurz den Ausblick von Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft zum Thema Stadion. Wie geht es weiter? Das war ja mal vor einiger Zeit auch in der Presse, dass seitens der Eintracht gesagt wurde, wir müssen uns jetzt über einen Um- oder Neubau Gedanken machen, der dann in x Jahren vonstatten gehen müsste.
Ja, also wenn wir jetzt bei Umbauten waren, haben wir vielleicht noch vergessen, dass ja im vorvergangenen Jahr das noch erweitert wurde. Wir hatten 51.500, jetzt wurde die Nordwestkurve erweitert. Wir haben jetzt eine Kapazität von 58.000, was dem Bedarf der Eintracht gerecht wird. Du hattest ein 60.000-Mann-Stadion, das wurde abgerissen für die WM 2006. Da wurden 50.000-Mann-Stadien gebaut. Hat man gedacht, damit kommt man aus. Mittlerweile der Fußball, die Spiele sind immer ausverkauft, wir brauchen mehr Platz. Also hat man es erhöht auf 58.000. Hier war die Europameisterschaft letztes Jahr. Die Eintracht betreibt das Stadion mittlerweile. Und du kannst es in der Historie sehen, dass irgendwie so ein Stadion nach 15 Jahren geht's los. Wir haben das WM-Stadion 1974 gebaut. Das war ja oftmals ein Vorteil für die Vereine. Für die Eintracht war das ein riesen Wettbewerbsvorteil von einem anderen Verein. Du hast ein WM-Stadion hingestellt kriegt. München war sogar noch 2 Jahre früher. Die haben das Olympiastadion für die Olympischen Spiele 72. War ein riesen Wettbewerbsvorteil. Dann hast du in diesem tollen, modernen Tasten gespielt. Ab Anfang der 90er Jahre hat man gesagt, wir brauchen ein neues Stadion. 74 fertiggestellt, Anfang der 90er Jahre ist nicht mehr, passt nicht mehr, wir brauchen was Neues. Und das ist quasi dieses Ding 2005 fertiggestellt. Jetzt haben wir 2025, das ist 20 Jahre lang ein tolles Stadion, aber es geht weiter. Die technischen Entwicklungen sind weiter, die Bauentwicklungen sind weiter. Wir sind jetzt dann dran, die Eintracht ist ja sehr digital unterwegs, man hat das Stadion digitalisiert, aber irgendwann musst du halt über einen Neubau nachdenken, der braucht ja auch wiederum seine Zeit. Deswegen, früher oder später wird was kommen, ja.
Aber dann hoffentlich hier auch an dieser Stelle, dass man so sagen kann, auch in 100 Jahren, dass all diese Sportereignisse immer an der gleichen Stelle stattgefunden haben.
Ja, das wäre wichtig.
Haben wir irgendwas vergessen?
Bestimmt. Also in 100 Jahre Stadion werden wir 1000 Sachen vergessen haben, aber man kann ja nochmal einen zweiten Teil machen.
Das stimmt. Dann, Matze, erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir das hier bei der Eintracht auch machen konnten. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr mehr aus Frankfurts Geschichte erfahren wollt, gibt es das regelmäßig bei Damals in Frankfurt auf Instagram und TikTok und hier im Podcast und natürlich auch zur Eintracht Frankfurt im Eintracht Museum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.